Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Formates Europa erklärt innerhalb unseres europapolitischen Podcasts Götterfunken. Wir sind Finn und Nele vom Europäischen Integrationszentrum Rostock und wir wollen uns heute mal mit Kaja Kallas beschäftigen. In der letzten Folge haben wir ja schon den neuen Vorsitzenden oder wahrscheinlich neuen Vorsitzenden des Europäischen Rates Antonio Costa vorgestellt und heute wollen wir uns mit dem Posten der Außenbeauftragten der Europäischen Union Kaja Kallas beschäftigen und mal ein bisschen genauer gucken, wo sie eigentlich herkommt und was dann so ihre zukünftigen Aufgaben sind. Zum Einstieg auch hier ein paar biografische Fakten. Kaja Kallas ist 47 Jahre alt und kommt aus Estland und ja, gehört dem liberal-politischen Spektrum zu, also ja, bei uns vergleichbar ähnlich mit der FDP. Sie ist studierte Rechtswissenschaftlerin und tatsächlich die Tochter eines ehemaligen estnischen Ministerpräsidenten und EU-Kommissars. Also könnte man hier schon sagen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Die Tochter ist da in ähnliche Fußstapfen getreten. Sie ist Abgeordnete im estnischen Parlament schon seit längerem logischerweise und wurde 2014 tatsächlich auch Europaabgeordnete. Also hat auf dem Feld der EU durchaus schon ihre Erfahrungen gesammelt in den letzten 10 Jahren. Im Januar 2021 wurde sie zur ersten weiblichen Ministerpräsidentin von Estland gewählt, was da auch so ein bisschen ein kleiner Durchbruch war. Und ist dieses Jahr am 23. Juli 2024 abgelöst worden von ihrem Nachfolger. Das hat jetzt aber nichts mit irgendwelchen Skandalen oder ähnlichem zu tun, sondern sie hat das Amt einfach auf perspektivisch abgegeben, weil sie da schon wusste, dass sie höchstwahrscheinlich als Außenbeauftragte der Europäischen Union eingesetzt werden wird in Zukunft.
Sie hat von ihren europäischen Kollegen den Spitznamen Eiserne Dame bekommen, und zwar, weil sie bekannt geworden ist für ihre bedingungslose Unterstützung für die Ukraine und ihrer besonders harten Linie gegenüber dem Kreml. Und seitdem sie Ministerpräsidentin von Estland geworden ist, setzt sie sich auch für die Ukraine ein. Und da haben wir einmal ein Zitat von ihr mitgebracht, das finde ich, ja, veranschaulicht ihre Position, die sie dazu hat, eigentlich recht gut. Was uns die Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen den russischen Imperialismus kostet, ist nichts im Vergleich zu dem, was es uns kosten wird, wenn der Angriff Erfolg hat. Unser Ziel muss der Sieg sein. Ja, das ist, wenn man das mal gegen einige Aussagen unserer Politiker gegenüberlegt, natürlich schon eine sehr klare Linie. Ich meine, Olaf Scholz weigert sich bis heute, irgendwas von Sieg zu sagen. Er sagt immer, wir unterstützen so lange wie möglich.
Genau, ja.
Das ist, glaube ich, weiter geht er, glaube ich, nicht rhetorisch. Ja, und das waren tatsächlich auch keine hohlen Phrasen. Sie hat da sich auch dementsprechend dann engagiert und das nicht nur rhetorisch oder mit irgendwelchen Zitaten so vorgegeben. Sie hat nämlich, ich habe da mal die Zahl rausgesucht, sie hat nach 6 Monaten, nachdem die volle Invasion in der Ukraine losging durch die Russen, nach 6 Monaten hat die Hilfe von Estland schon 37% des estnischen Verteidigungshaushalts, also die Höhe war 37% des estnischen Verteidigungshaushalts. Und in Deutschland ist man im gleichen Zeitraum auf 3% gekommen und in Frankreich auf 1%. Also das sind natürlich Größenverhältnisse. Das letzten Endes ist es natürlich nicht, hat Deutschland natürlich mehr geliefert, aber proportional ist das natürlich schon immens, was sie da an Unterstützung geleistet hat.
2023 gab es tatsächlich auch einen kleinen Skandal in Estland. Also wie wir gerade gehört haben, hat sie eine sehr politisch sehr klare Linie gegen den Kreml gefahren und gegen Russland. Und eben, wie du gerade schon meintest, Estland zu einem sehr, sehr großen Geberland gemacht, was die militärische Unterstützung der Ukraine angeht. Aber 2023 stand ihr Ehemann tatsächlich stark in der Kritik, weil er als Teil einer Firma oder weil seine Firma weiterhin an Geschäften innerhalb Russlands beteiligt war. Und das kam dann in den Medien nicht so gut an.
Also er hatte da Anteile an der Firma, genau.
Genau, hatte Anteile, okay, gut. Aber das war dann auf jeden Fall damals ein bisschen in den Medien. Dadurch wurde sie natürlich auch ein bisschen in ihrer Integrität hinterfragt. Aber es hat jetzt an ihrem Ansehen als Premierministerin nicht unbedingt viel verändert. Genau, ansonsten, was vielleicht auch noch ein interessanter Nebenfakt ist, es gibt tatsächlich in Russland auch einen Haftbefehl gegen sie. Hintergrund dazu ist, dass sie in Estland den Abriss von ehemaligen sowjetischen Denkmälern hat durchführen lassen und das hat in Russland dazu geführt, dass sie eben einen Haftbefehl erteilt bekommen hat, wenn sie russischen Boden betreten sollte, was denke ich mal nicht passieren wird, aber es ist ein ganz spannender Hintergrundfakt vielleicht noch. Genau, und ansonsten soll sie am 1. Dezember die hohe Beauftragte für die europäische Außenpolitik werden.
Ich weiß gar nicht, ich würde auch sagen, ich kann zu einem gewissen Punkt, also wenn man da ich hatte nämlich gelesen, dass sie tatsächlich sogar sowjetische Kriegsdenkmäler, also das ist ja schon ein großes Narrativ in Russland, dieser große Vaterländische Krieg gegen Nazi-Deutschland. Da hat sie selbst solche Sachen halt weggenommen, ne?
Ja.
Und dass das dann in Russland ungern gesehen wird, ja. Naja, Gehen wir einmal weiter. Also, sie soll hohe Beauftragte werden und was sind denn da überhaupt die Aufgaben, ne? Was macht man da? Man vertritt die EU nach außen und man hat aber nicht nur eine repräsentative Funktion, sondern man hat auch echte diplomatische Aufgaben. Also Aufbau von diplomatischen Beziehungen zu Ländern und sie ist halt auch zuständig für außenpolitische Positionen und Entscheidungen, um die auch anderen Ländern dann sozusagen zu vermitteln und so weiter, ne? Also klassisches diplomatisches Geschäft, nur halt auf der europäischen Ebene.
Was natürlich auch noch zu ihrem Aufgabenbereich zählt, ist die europäische Sicherheitspolitik. Was natürlich jetzt vor allem im Hintergrund zum Russland-Ukraine-Krieg einfach auch dann sehr gut zu ihrer Linie irgendwo passt. In der Praxis werden Verteidigungsfragen aber meistens eher auf der Ebene der Mitgliedstaaten getroffen. Also es gehört an sich zum Aufgabenbereich, aber es ja hängt dann auch immer ein bisschen davon ab, wie sich so eine Person dann eben mit dem Amt engagiert und was man da dann wirklich sicherheitspolitisch so machen kann. Und gleichzeitig ist sie mit dem Amt tatsächlich auch die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und ihre Amtszeit ist auf die nächsten 5 Jahre dann erstmal ausgelegt. Genau.
Dann auch hier noch einmal die Frage, warum denn Kaja Kallas, warum sie? Also sie gilt als sehr, sehr ehrgeizig. Sie wollte vorher auch Jens Stoltenberg, das ist ja der Generalsekretär der NATO, da wollte sie eigentlich auch die Nachfolge antreten. Das hat aber nicht ganz geklappt. Und ja, sie hat halt ein sehr starkes Profil, ne? Ich würde mal, wenn man das jetzt auf den deutschen politischen Raum vergleicht, ist es vielleicht so ein bisschen wie Frau Strack-Zimmermann, die sich ja auch ganz stark für Ukraine-Unterstützung eingesetzt hat und auch aus dem liberalen Spektrum kommt, ne? Also.
Könnte man, also ich sehe da auch
Parallelen. Ich glaube, es ist ein guter Vergleich so mäßig, ne? Also, sie ist Estin und damit natürlich auch Osteuropäerin und präsentiert damit auch so ein bisschen die baltischen Staaten allgemein und auch Polen, also die Länder in Osteuropa, die sich halt von Russland aktiv bedroht fühlen, ne? Und wenn dann da jemand ist, der sich so stark da einsetzt auf diesem Gebiet und da so ein starkes Profil hat, das ist natürlich zum einen ist das ein Zeichen an Putin, ne? Also wir meinen das ernst, wir lassen uns das nicht gefallen. Und das kann natürlich auch für die Osteuropäer sagen, guck mal, wir haben da jetzt auch jemanden, der uns vertritt mit uns, unseren Ansichten und unseren Ängsten und so weiter, ne? Und ja, sie ist natürlich loyal gegenüber der EU und hat diese starke Ablehnung gegenüber diesem imperialen Russland, ne? Und ansonsten wichtige Aufgaben, die sie halt hat als Außenvertreterin oder die auf sie zukommen werden, ist natürlich der Umgang mit dem Ukraine-Krieg und ja, die anstehenden US-Präsidentschaftswahlen mit dem dann mit der neuen Präsidenten oder dem neuen alten Präsidenten, wenn man
je
das
nachdem,
Wortspiel, ne? Also
ausgeht,
je nachdem, ob das dann Trump oder Kamala Harris wird. Das ist dann natürlich auch ein großes außenpolitisches Ereignis, wo sie sich dann als hohe Vertreterin natürlich auch, das gehört dann auch zu ihrem Aufgabenbereich, sich da mit drum zu kümmern und so weiter, ne? Das soll es aber auch schon gewesen sein mit dieser Folge. Wir haben einmal 2 kurze Folgen jetzt hintereinander gemacht, indem wir einmal die beiden neuen Spitzenpolitiker auf den beiden Spitzenposten in der EU, die jetzt neu besetzt werden, einmal vorgestellt haben. Am 1. Dezember werden wir dann sehen, ob die Wahl dann auch gelingt oder auch...
Ob es da noch welche Überraschungen gibt, wahrscheinlich
ja,
eher nicht.
Ja, wahrscheinlich eher nicht, ja, aber...
Es bleibt ja trotzdem dann ein bisschen spannend zu gucken, wie sie sich dann eben in den Ämtern auch irgendwie schlagen und was dann so die nächsten Jahre da passiert auf EU-Ebene. Also es hat sich ja jetzt alles nach der Wahl neu gemischt und von daher bleiben wir hier auf jeden Fall immer auf dem aktuellen Stand und berichten natürlich immer drüber, wenn es da neue Dinge gibt oder irgendwelche Skandale. Mal gucken, wir werden sehen.
Dann freut es uns, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Wie immer gerne in die Shownotes einmal reinschauen. Da sind unsere sozialen Kanäle verlinkt, da könnt ihr uns gerne folgen. Gerne den Podcast abonnieren oder teilen, wie auch immer, auf welcher Plattform ihr den hört. Und dann wünschen wir noch eine schöne Woche.
Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.
Tschüss.